Kennt ihr das? Ihr sitzt in einem Meeting und eine andere Person redet eigentlich nur, um Anerkennung und Aufmerksamkeit zu bekommen, ist nicht wirklich faktenbasiert in der Thematik und ja, das Ganze endet eigentlich damit, dass die Person dann auch noch andere runtermacht und deren Arbeit runtermacht. Das ist super unangenehm und auch wirklich kein schöner Charakterzug. Es geht nämlich darum, wie andere Leute sich selbst profilieren im Job und das oft auf Kosten von anderen. Und wir reden darum, wie man damit umgehen kann, was die Hintergründe sind, warum so manche Leute handeln und was für Lösungsansätze es dafür gibt und wie ihr die auch selbst anwenden könnt. Viel Spaß in der heutigen Folge.
Golz und Gelaber, ein Podcast von und mit Vanessa Schwenk und Victoria Wokri.
Vicky.
Hi Vanessa.
Wie geht's dir heute?
Sehr gut.
Das freut mich. Das freut mich sehr.
Ich frage mich auch, ob ich jedes Mal eigentlich sehr gut sage.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen unser Standardding.
Ja, eigentlich schon. Aber es geht mir tatsächlich einfach sehr gut.
Ja, ich glaube, wir haben uns einfach sehr dieses, in unserem Podcast, dieses Amerikanische angewöhnt. Einfach mal
ja, so, aber würde es amazing. Jetzt, nee, aber würde es jetzt in dieser Runde den Leuten irgendetwas bringen, wenn ich über, keine Ahnung, Zyklusbeschwerden rede? Nee, ich glaube nicht.
Ja.
Ja. Also, mir geht's sehr gut. Sehr gut.
Ich würde mal mit der News der Woche so anfangen, dass für alle die unsere letzte Folge gehört haben, da haben wir das ganz kurz schon angesprochen, beziehungsweise du hattest das angesprochen, dass es ja gefordert wird, dass wir wieder mehr arbeiten in Deutschland. Und es soll jetzt gar nicht darum, diese Forderung gehen, sondern um diese quasi Forderung, die damit zusammenhängt oder diese Überlegung, dass die tägliche Arbeitszeit von maximal 8 Stunden quasi über Bord geschmissen wird. Und es bis zu, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, es wird dann auf eine Wochenarbeitszeit soll es sein und nicht mehr auf eine tägliche Arbeitszeit. Weil aktuell ist es ja noch so, dass man maximal 8 Stunden am Tag arbeiten darf und in Ausnahmefällen Überstunden sein bis zu 10 Stunden am Tag. Mhm. Was wolltest du dazu sagen?
Nein, ich war
genau. Ich weiß also diese Regelung, glaube ich, kennt ja auch jeder, ne? Dass du hast es einfach auf den Tag runtergebrochen. Dann gibt es ja auch diese Ruhephasen von 11 Stunden zwischen 2 Arbeitstagen beziehungsweise zwischen 2 Schichten. Und darüber wird jetzt eben diskutiert, ob das gestrichen werden soll und dann eher auf eine, wir haben ja auch eine Wochenarbeitszeit. Ich glaube, das sind ja 48 Stunden oder 58 Stunden, gefährliches Halbwissen. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz
48.
sicher. 48. Ich dachte auch 48, ne? 58 wäre ein bisschen viel. Ja, genau. Stimmt, du hast in der Regel 40 und dann plus diese 8. Genau, danke. Auf jeden Fall wird jetzt eben gerade darüber diskutiert. Und dann gab es eine YouGov-Umfrage für die deutsche Presseagentur. Und das fand ich ganz interessant, wie eigentlich die Menschen in Deutschland dazu stehen, ob das eben abgeschafft wird. Und eine Mehrheit hat gesagt, dass sie das gut finden, wenn eben anstatt der täglichen Arbeitszeit eine Wochenarbeitszeit eingeführt wird. Und 38% der befragten Personen finden diese Pläne, die die Bundesregierung aktuell hat, nämlich sehr gut. Wie ist deine Meinung dazu? Findest du es gut oder eher nicht so gut?
Ich habe ehrlicherweise, bei dieser Bundesregierung warte ich, bis die Dinge beschlossen sind. Mhm.
Das ja, ist so weit, voll. Also ist ja eher nur, hättest du jetzt einen persönlichen Vor- oder Nachteil, wenn du nicht mehr eine tägliche Arbeitszeit hättest, sondern eine wöchentliche?
Nein.
Ja.
Also weil viele. Für mich macht das keinen Unterschied. Also ich ja. Mach das eigentlich schon so.
Also ich glaube aber tatsächlich, dass es, also so habe ich das zumindest interpretiert, auch durch den Artikel, den ich darüber gelesen habe, dass ich glaube, dass es schon einen positiven Effekt hat, weil du quasi ja dadurch ein bisschen mehr, das ist jetzt meine Interpretation, das Recht rechtlich hättest, dir deine Arbeitszeit anders einzuteilen. Und total viele haben eben in dieser Umfrage auch gesagt, dass sie den Vorteil dadurch fänden, dass ja eine 4-Tage-Woche so eher umsetzbar ist, weil du quasi von Montag bis Donnerstag, also wirklich auch rechtlich gesehen, mehr arbeiten kannst. Also die Arbeitszeit, die du sonst am Freitag arbeiten würdest und hättest somit den Freitag frei, obwohl du exakt die gleiche Arbeitsstundenanzahl hättest.
Weißt du, was mein Problem an der ganzen Sache ist? Mhm. Das macht alles nur Sinn, wenn es eine Arbeitszeiterfassung gibt.
Absolut, ja, ja.
Das gibt es halt in super vielen Unternehmen nicht. Da heißt es Vertrauen Arbeitszeit und da sind halt diese ganzen Regelungen eigentlich scheißegal.
Absolut, nein, wie gesagt, ich rede jetzt auch eher so allgemein.
Also weißt du, weil ich meine, ich war jetzt in relativ vielen Unternehmen und da war es immer Vertrauensarbeitszeit und meistens, also eigentlich die einzigen Male, wo ich wirklich Überstunden erfassen konnte oder abbauen konnte oder irgendwie dann mal weniger, so offiziell war halt, wenn es eine Zeiterfassung gab, wenn du das nicht hast, dann ist alles so, ist richtig schön, hilft dir, wenn du vorm Arbeitsgericht landest. Aber wenn das nicht gegeben ist.
Ja, nee, da bin ich auch voll bei dir. Aber wie gesagt, ich glaube, ich fand einfach das Argument, was ja viele gesagt haben, dass man dadurch halt seine Arbeitszeit viel mehr so shiften kann, total valide.
Ja, das stimmt.
Aber wie gesagt, das einfach nur so als kleiner, ist jetzt keine crazy News, sondern das ist ja einfach mal die Umfrage, wie die meisten Leute dazu stehen. Und dann sind wir einfach mal gespannt, wie sich das entwickelt, ob sich da an unseren aktuellen Gesetzen irgendwas ändert.
Also ich bin ja auch immer für Flexibilität.
Voll. Aber springen wir jetzt in ein ganz anderes Thema. Ich habe es mal getitelt mit Likes, Lob und LinkedIn.
Oh. Gute Headline.
Wie sollen wir sagen? Ich glaube, wir haben beide grundsätzlich immer ein Problem damit, wenn Leute sich extremst profilieren. Gerade auch, ich glaube, durch diese ganze LinkedIn-Bubble ist das nochmal viel, viel stärker geworden. Und dieses so, ich ziehe aus jeder Kleinigkeit irgendeinen ganz schlauen Satz und irgendeine Weisheit und bausche das so ein bisschen auf. Und ich habe da die Woche so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich mir dachte, das passiert auch ganz oft, jetzt vielleicht nicht unbedingt auf LinkedIn, aber wirklich im täglichen Berufsleben, auf Kosten anderer, dass sich viele profilieren, indem sie andere klein machen. Und ich glaube, das ist so ein Charakterzug, den wir beide sehr verwerflich finden, wenn man das so nach außen trägt. Und dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum manche Leute das machen. Und am Ende kommen wir auf quasi ein paar Stufen, die ich jetzt quasi mal runtergebrochen habe. Und zwar im Endeffekt hast du ja als allerersten Punkt dieses psychologische Grundbedürfnis von, das basiert auf, ich habe jetzt die Theorie genommen von, das wurde die größte, die Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan, also das wurde das auf der wahnsinnig viel in der Psychologie basiert.
Okay.
Und da ist nämlich so, dass soziale Eingebundenheit, Kompetenz und Autonomie zu den grundlegenden psychologischen Bedürfnissen zählt, die jeder Mensch hat.
Yes.
Das ist normal. Man möchte auch, also das ist ja auch ganz normal, dass Einsamkeit zum Beispiel, wenn du sozial nicht gut eingebunden bist, das führt immer zu irgendwelchen Problemen. Also wie gesagt, das ist die Basis, die jeder Mensch hat, die auch vollkommen okay ist. Problem wird dann aber nur, wenn man diese soziale Eingebundenheit, Kompetenz und so weiter, wenn das zu sehr Raum einnimmt und zu sehr dieses Bedürfnis gesteigert wird.
Also warte, wenn das Bedürfnis gesteigert wird oder wenn man zu sehr eingebunden ist?
Nee, wenn das Bedürfnis zu sehr gesteigert wird. Also es ist ja so, du hast diese psychologischen Grundbedürfnisse und bei manchen Menschen sind ja die Proportionen nicht ganz so gleich, was ja auch normal ist. Also das ist ja nicht immer gleich ein Problem. Das Problem ist nur, wenn das Ganze in eine Art Geltungssucht mündet. Das heißt, du hast zusätzlich zu diesem, deine Kompetenz ist dir wichtig und diese ein übersteigendes Bedürfnis an Anerkennung. Also wenn das einfach nicht mehr in einem, es gibt ja immer diese Normwerte, die haben ja mal irgendwelche Psychologen und Psychologinnen festgelegt, wenn das quasi dann zu viel ist. Mhm. Wie gesagt, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wann dieser Punkt ist, da werden ja immer so Tests gemacht. Und wenn das einfach viel zu viel ist und wenn diese Personen dann auch zum Beispiel in einem sozialen Kontext immer im Mittelpunkt stehen wollen, also das sind so diese. Und es heißt jetzt auch hier gerade nicht, dass jede Person, die mal im Mittelpunkt steht, ja, also ist jetzt nicht dramatisch. So. Das Problem ist nur, wenn es zu viel ist. Und dann ist es nämlich so, dass diese Personen gar nicht selbst für sich und ihre quasi Zufriedenheit sorgen können, sondern dass in Abhängigkeit immer ist von dieser äußeren Bestätigung. Und das ist dann leider so ein Teufelskreis. Also das sind alles Sachen, die passieren ja nicht von heute auf morgen, sondern das ist immer so ein Kreis im Endeffekt. Weil wenn die dann merken, hey, wenn ich im Mittelpunkt stehe, bekomme ich diese Anerkennung, wird wieder deren Belohnungssystem quasi getriggert. Und dann wird es ja positiv stimuliert.
Aber ich finde das im Arbeitskontext auch sehr schwierig, weil es ist ja nicht nur die externe Validierung, die du bekommst, sondern wenn du viel im Mittelpunkt stehst und Aufmerksamkeit bekommst, kommst du normalerweise auch weiter und kriegst dann am Ende die besseren Positionen und mehr voll. Geld.
Also deshalb meine ich, das ist so ein Kreislauf, der gerade auch in dieser Arbeitswelt so schnell auch passieren kann. Weil das ist ja auch oft so dieses, wo man auch sagt, okay, wenn du schon so eine Tendenz dazu hast und dann wirst du sehr schnell befördert, weil du am Anfang ja auch durchaus deine Kompetenz hast. Also es ist ja gar nicht so, dass diese Leute total unfähig sind. Das ist ja überhaupt nicht dieses Ding. Aber wenn du dann immer weiter und dann wirst du viel gelobt und es geht immer weiter und weiter und weiter, irgendwann bist du ja selbst in diesem Zyklus, dass du das immer mehr brauchst und brauchst. Also das ist ja was in der Arbeit, glaube ich, relativ oft passiert, wo wir am Ende wahrscheinlich auch so ein bisschen mit unserem Peter- und Paula-Prinzip, falls irgendjemand diese Folge gehört hat, wieder zusammenkommen. Also ich finde eigentlich voll interessant, dass man erstmal, dass es ganz normale Bedürfnisse sind. Und das Problem ist aber, wenn das einfach in dann dieses Toxische kommt. Und da habe ich etwas gefunden, was eben auch so ein aus der Psychologie ist, also wie gesagt, ein sehr starkes Psychologie-Thema, wenn dieser, was du gerade schon gesagt hast, dieser, nennt man, Korrumpierungseffekt. Hast du schon mal gehört?
Nee.
Okay. Und zwar da ist es nämlich so, dass, ich lese das ganz kurz vor, externe Belohnungen wie Lob oder finanzielle Anreize, Beförderung und so weiter, können die intrinsischen Motivation untergraben. Und das ist das Problem. Also wenn die Anerkennung zur Hauptmotivation wird, dann kann das wieder führen, dass Leute diesen Wettbewerb führen mit sich und den anderen, bei dem sie andere Individuen abwerten, um selber besser dazustehen.
Und was ist die Lösung?
Es gibt nämlich eine, weil das Problem ist nämlich, dass am Ende, das ja, wenn wir es jetzt mal, LinkedIn ist mal ein bisschen ab, weil da sind so viele verschiedene Menschen, die aufeinandertreffen, da gibt es jetzt nicht ein Unternehmen. Aber wenn
und ich finde irgendwie zumindest auf LinkedIn habe ich selten gesehen, dass man andere klein macht, sondern man macht sich selber nur riesig.
Genau, du hast nicht dieses, du bist scheiße, das ist nur unterschwellig, sonst wird dann auf eine ganze Gruppe irgendwie in den Raum gezogen. Aber im Unternehmen hast du das ja schon auch, dass dann wirklich sowas Ultratoxisches entstehen kann. Und da ist die Lösung, und zwar so plump es jetzt klingen mag, weil es die Lösung für alles immer am Ende ist, ist wirklich, dass man eine wertschätzende Unternehmenskultur schafft. Also am Ende wieder ein kleiner Hint an all die Menschen, die in einem Unternehmen eine Kultur fördern, meistens der Führungskreis, HR und alle auch natürlich Mitarbeiter individuell, aber die anderen zwei vorrangig. Und zwar, dass man eine Kultur schaffen sollte, in der die Anerkennung authentisch ist, wie auch immer man authentisch dann in dem Fall definieren möchte. Und dass es eben nicht so ein Mittel ist zur Selbstprofilierung. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer habe, ist, wenn du eine Kultur schaffst, die faktenbasiert ist und nicht darum geht, wer am lautesten redet, sondern wenn du jetzt einfach ein Meeting hast, dass am Ende nicht die Meinung zählt oder das gemacht wird von der Person, die am meisten geredet hat und die am lautesten war, sondern die Fakten einfach, die da sind. Und wenn du das dann mit reinnimmst, das kann es halt schaffen. Dann auch natürlich so das Gleiche wie Feedback, Austausch und vor allen Dingen, dass du auch Teamarbeit förderst. Also wenn du eine Unternehmenskultur schaffst, die nicht nur eine einzelne Person immer als der Shining Star darstellst, sondern das ganze Team immer mitnimmst.
Ja.
Okay. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen, da wollte ich dich fragen, weil wir haben beide mal unter einer ganz tollen CEO gearbeitet, die auch ein Ziel hatte, dass es quasi ein Unternehmen ist, das komplett quasi ohne Gossip ist und komplett so gerüchtefrei ist. Und das ist mir nämlich in der Recherche dann so ein bisschen quasi, ist mir das wieder aufgefallen und habe ich mich gefragt, ob du glaubst, dass das auch sowas war, um genau diese Geltungsdrang und diesen, dass jeder nur auf sich bestimmt ist, ob du glaubst, dass das auch quasi so hintendurch so ein Ziel war, so eine positivere Unternehmenskultur zu schaffen.
Ich habe von diesen Bestrebungen nichts mitbekommen.
Echt nicht?
Nee.
Also gefühlt in meiner Wahrnehmung wurde das gefühlt in jedem Meeting gesagt.
Dass es kein Gossip geben soll.
Mhm.
War das, bevor ich gekommen bin vielleicht? Weiß, ich kam, war halt das nur Corona ein Ding und gemeinsam, aber es, und alle waren halt im Homeoffice und
das kann natürlich sein, dass
Zoom und Slackfunk, also.
Okay. Weil ich kann mich daran erinnern, da wurde ganz oft gesagt, okay, Gerüchte frei, es soll kein Flurfunk
geben. Nee, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
Okay, gut. Okay, aber dann, wenn du das jetzt zum ersten Mal hörst, wie gesagt, das wird ganz oft betont, es sollen einfach keine Gerüchte erzählt werden, sondern faktenbasiert und kein so ein Flurfunk, gerüchtefreie Zone so ein bisschen im Unternehmen. Glaubst du, dass das einen extrem positiven Effekt auf dieses Geltungsdrang von Menschen hat?
Nee.
Warum glaubst du nicht?
Weil ich glaube, dass das nichts damit zu tun hat.
Okay. Was glaubst du dann eher, was es schaffen würde?
Ich glaube, es würde schaffen, wenn man aktiv Menschen, genau das, was du vorhin meintest, wenn du einfach faktenbasiert Entscheidungen triffst, egal ob jemand in Meetings hat. Weil ich finde, Gerüchte haben nichts damit zu tun.
Okay.
Mhm. Ich finde halt, wenn du zum Beispiel in Meetings dann schaust, dass es um Fakten geht, dass Leute verantwortlich gehalten werden, auch wenn sie gut drumherum reden können und dann Entscheidungen dahingehend getroffen werden, dass es einfach weitergeht und zwar sinnvoll und produktiv und im Idealfall, keine Ahnung, als Unternehmen halt auch finanziell stabil, dass du unabhängig von Persönlichkeitstypen und dem Bedürfnis nach externer und interner Validierung, dass du da dann halt auch automatisch dadurch Gerüchte eigentlich untergräbst. Also ich glaube, es ist so ein Henne-Ei-Prinzip, weil die meisten Gossips, die ich mitbekomme jetzt, ist, wenn nicht transparente Entscheidungen getroffen werden von Führungsebene aufgrund nicht datenbasierter Entscheidungen und Dinge priorisiert werden, in denen sich viele Leute dann danach drüber aufregen, weil sie halt sagen, ja, das hat jetzt einfach nur die Person vorgeschlagen, die halt am lautesten war. Und ich glaube, das bedingt sich eher gegenseitig. Ich glaube nicht, dass du die Gerüchte stoppen kannst, um die Fakten zu schaffen. Du kannst Gerüchte stoppen, indem du Fakten schaffst.
Mhm. Ja. Stimme ich dir 100% ein. Wie gehst du grundsätzlich damit um, wenn du so mitbekommst, dass du jetzt in einem Raum oder in einem Meeting mit jemandem bist, der sich so sehr stark selbst profilieren möchte?
Bei meinen Fakten.
Okay. Aber hast du das Gefühl, dass sich das negativ beeinflusst?
Ja, ich werde sauer.
Mhm, okay, ja. Ich mache das nämlich auch richtig, richtig aggro.
Ich bin dann auch richtig genervt und ich hasse es zum Beispiel auch, wenn man, mich unterbricht.
Mhm.
Besonders wenn es dann, also ich muss auch sagen, das ist mir in den letzten 1-2 Wochen besonders oft passiert. Das waren dann auch vielleicht Leute, die irgendwie Hörstatt, aber die dann quasi, wenn man zu einem Thema spricht, einen unterbrechen und mit irgendwelchen anderen Sachen kommen, die in dem Kontext vielleicht nicht diskutiert werden müssen. Oder wenn alles in Frage gestellt wird, finde ich das einfach so, okay, aber das ist jetzt einfach, wie es ist. Und es ist jetzt auch nicht ein Rahmen, in dem man produktiv diskutiert, wie man weitermacht oder damit umgeht, sondern es ist nur so ein schnaubendes Ja.
Mhm.
Weißt du, und dann denke ich mir so, das bringt jetzt niemandem etwas. Das war jetzt einfach nur, dass die Person in einem Raum sprechen wollte.
Ja. Ja, absolut. Genau, ich glaube auch, wenn man einfach das Gefühl hat, die Leute möchten einfach was sagen, damit sie wieder mehr präsent sind, damit sich auch jeder danach erinnert, dass sie ja auch Teil des Gesprächs waren.
Ja.
Das finde ich auch immer sehr anstrengend.
Auf der anderen Seite, man sagt ja, tu Gutes und sprich darüber. Weil zum Beispiel, wenn du nie dich selber auch mal oder deine Arbeit vorstellst, so es passiert so viel, die Menschen sind mit so vielen Dingen, E-Mails, Nachrichten, persönlichen Problemen und sonstiges beschäftigt. Wenn du nicht kommunizierst, was du Gutes tust, zu deiner Führungskraft, zu anderen Leuten, da geht es gar nicht so viel um Selbstprofilierung, sondern du musst schon auch Sachen hervorheben, wenn du denkst, sie sind es wert, hervorgehoben zu werden.
Absolut.
Also ich finde, ich mache da schon auch einen Unterschied. Weil auf der anderen Seite, ich kenne Leute oder ich war jahrelang auch jemand, der einfach still vor sich hingearbeitet hat und dann sauer wurde, wenn Leute nicht gesehen haben, was ich gemacht habe. Aber ich habe halt nichts gesagt. Und ich glaube, dass es tatsächlich am Ende hat eine Führungskraft, ein Team oder auch von einem anderen, also Abteilungsleiter, die haben so viel zu tun, wenn du nicht auf irgendeine Art und Weise Chancen nutzt, in internen Präsentationen, bei Projekten mit anderen zu reden und irgendwie dich, deine Arbeit zu zeigen, dann hast du auch, also es gibt ein gesundes Maß an einfach proaktiver Kommunikation und es gibt Geltungssucht.
Absolut, ja. Genau, das ist, glaube ich, einfach immer so ein Mix. Also ich glaube, man muss auch ein bisschen was sagen. Ich glaube, da geht es ja auch viel um Visibilität. Ja. Aber ich finde, das Wichtige ist, dass man einfach lernt, dass diese Sichtbarkeit auf Fakten basiert und nicht, weil man andere runtermacht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dass ich glaube, ich würde auch jedem, der eben diese Kultur mitschafft, mitgeben, mach das eben auf Fakten. Also sei einfach in deinem Feld die Top-Expertin und dann kannst du auch gut darüber sprechen. Aber mach das nicht, indem du andere runtermachst, weil die sind genauso Experten und Expertin auf ihrem Feld.
Und ich fände es sehr schön, wenn die Leute einsehen würden, dass sie in manchen Dingen nicht Experten sind.
Ja, ich glaube, genau. So kennen das. Aber ich glaube, das ist auch was, was ganz viele Menschen
aber ich muss
können.
Mich da auch selber immer wieder,
ja,
dann, weil ich bin dann auch so in meinem Zug immer so, oh mein Gott, aber eigentlich müsste man doch einfach nur das und das und das machen. Mhm. Aber dann muss ich mich selber dran erinnern, so, okay, ich kenne halt nicht die Fakten und ich habe nicht die Erfahrung. Also vielleicht, keine Ahnung, es gibt bestimmt Leute, die wissen das und das auf jeden Fall viel besser als ich. Aber ich finde trotzdem, man muss halt die Expertise voneinander. Also auch zum Beispiel, dass man akzeptiert, so, okay, vielleicht weiß diese Person über SEO jetzt mehr als
voll. Ich glaube aber, dass viele das nicht können, sich eingestehen, dass andere Leute in anderen Bereichen vielleicht mehr wissen als sie selbst. Und ich glaube, was einem da immer hilft, und ich muss mich da oft an die Nase fassen, weil ich dann in dem Moment das nicht so mache, aber ich glaube, ein gutes Ding ist auch wenn man gerade der Person jetzt nicht zustimmt, weil man so denkt, so, ja, genau, als wäre das so einfach, Fragen stellen. Fragen stellen, wenn man sich in dem Bereich nicht auskennt, um es zu verstehen. Und wenn man danach immer noch das Gefühl hat, ja, also, das ist ja, macht ja gar keinen Sinn, was du da gerade gesagt hast, es ist eine andere faktenbasierte Lage, als wie wenn man einfach keine Frage stellt und dann sich denkt, ja, also, du hast ja gar keine Ahnung.
Weißt du, ich glaube, das nehme ich mir auch einfach das nächste Mal, wenn man wieder unterbrochen wird mit einfach nur einem Kommentar, werde ich fragen, und was ist deine Idee?
Ja, das ist auch immer gut, weil das packt nämlich Leute mal, weil viele Leute können sich beschweren und ich glaube, das ist ja auch wieder dieses, ich profiliere mich auf Basis von anderen Leuten immer, auch so dieses Fingerpointing, also das läuft gerade schlecht wegen der Person oder wegen der Abteilung oder die sind schuld, anstatt einfach mal selber dann zu überlegen, was sind Ideen. Und ich glaube, wenn du genau von solchen Leuten, die sich eben profilieren, indem sie andere runtermachen, die dich dann auch unterbrechen, das sind ja oft immer so der gleiche Gruppe an Menschen, dann einfach zu fragen, ja, was ist deine Idee? Also ich finde das eine super Idee, das reinzumachen, weil dann sind die Leute nämlich oft ganz, ganz klein mit Hut und überlegen, weil sie denken, ja, scheiße, ich habe eigentlich auch keine Idee, das zu lösen.
Ja, weil ich finde, es ist einfach über tatsächliche Probleme, die aber jeder kennt, immer und immer wieder zu jammern und sich darüber lustig zu machen. Und ich finde, es gibt ja so ein aggressives Lachen. Kennst du das? Es ist kein richtiges Lachen. Es ist so, das machen Politiker im Bundestag oft, wenn sie diskutieren, dass einer sagt etwas und dann lacht die komplette AfD-Fraktion. Und es ist kein Lachen, sondern es ist so ein, es ist eigentlich eine so zur Schaustellung von Überlegenheit so ein bisschen. Ja. Und ich finde, das machen Leute auch voll oft in Meetings. Mhm. Und ich finde, das bringt aber niemandem etwas. Und vielleicht muss man da auch einfach sagen so, okay, I know, aber was ist deine Idee?
Ja, voll. Ich glaube, das ist eher so, dass man auch so ein bisschen was dann Positiveres schafft. Und womit solche Leute dann oft, wenn sie damit nicht gut umgehen können, überlegen sie sich das nächste Mal vielleicht, ob sie dich wieder unterbrechen, weil sie denken, oh nee, jetzt kommt gleich wieder so eine, was ist deine Idee-Frage.
Ja.
Aber ich glaube, das ist einfach ganz essentiell, was ich immer versuche, und das ist auch so ein bisschen der Tipp, immer die bessere Person sein und sich da nicht quasi mitreißen lassen, sich selbst auch von den Fakten wegzunehmen und sich über andere zu stellen.
Ja, aber ich habe auch manchmal zum Beispiel so den Druck, etwas zu sagen.
Mhm.
Und ich glaube, man muss sich manchmal zurücknehmen und einfach Schweigen aushalten.
Ja, aber es ist schwierig.
Es ist super schwierig, also ja.
Also, wie gesagt, ich glaube, wir haben alle noch keine perfekte Lösung für dieses Problem. Wie gesagt, ich glaube, das ist auch immer ganz witzig, nimmt das auf LinkedIn mit einer Prise Salz, wenn Leute sich wieder profilieren. Vielleicht haben sie aber auch einfach nicht so ein gutes Selbstbewusstsein und müssen das damit vielleicht ein bisschen aufpimpen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich glaube, das muss man immer unterscheiden. Aber für euch selbst, bleibt bei den Fakten, seid immer sachlich. Und vor allen Dingen auch nicht unter der Gürtellinie. Und wir hoffen, dass euch das so ein bisschen vielleicht auch eine Einordnung gegeben hat, warum manche Leute so sind. Gut. Das war's auch schon mit unserer Likes, Lobt und LinkedIn-Folge.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.